Ich glaube, der Fehler, der am teuersten war, weiß ich nicht, ob ich den schon mal irgendwo so benannt habe. Ja, ich stelle mir immer vor, jeder aus meiner Familie, aus meinem engen Umfeld, der schaut alles, was ich mache und handelt danach. Könnte ich das guten Gewissens vertreten oder nicht? Ein ganz genereller Punkt, der, glaube ich, aber auch viele meiner Anlageentscheidungen prägt, ist, dass ich sehr skeptisch bin, wenn etwas zu sehr gehypt wird. Zumindest sich bewusst sein, welche, sag ich mal, Denkfehler wir alle machen. Das ist unsere Aufgabe, das zu transportieren. Zu merken, okay, der meint es hier ehrlich, der erzählt kein Bullshit und der dreht uns nicht alle 2 Wochen ein unnötiges Investmentprodukt an. Das baut, glaube ich, auch Vertrauen auf und damit muss man auch sehr, sehr gewissenhaft umgehen.
Bist du ein Finfluencer? Hallo zusammen, ich bin Susanne von JustETF und wer uns auf Social Media folgt, hat es vermutlich auch schon gesehen. Wir haben einen neuen Co-CEO, nämlich Jannis Lorenzen. Und wir haben uns gedacht, ihr wollt ihn bestimmt auch näher kennenlernen. Deshalb habe ich ihn zu mir eingeladen. Hallo Jannis, schön, dass du da bist.
Hi Susanne. Freut mich, dass ich hier mal die Chance habe, mich vorzustellen.
Erstmal ein paar kleine Infos zu dir. Vor JustETF warst du tätig im Bereich Corporate Development und als Product Lead im Tech-Bereich. Vor allem aber warst du als Gründer selbstständig, nämlich mit Aktienrebell. Und als Aktienrebell erklärst du seit ungefähr 10 Jahren im Podcast, auf YouTube und auf deinem Blog natürlich, wie Geldanlegen funktioniert. Was war denn dein allererster Trade? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, an den erinnere ich mich gut. Ich glaube, da war teils gut, teils schlecht. Ich habe als allererstes mal einen DAX-ETF gekauft. Eine kleine, für einen Studenten angepasste Tranche an DAX-ETF. In dem Sinne glaube ich gut, weil es war eine sinnvolle Sache, dass ich ein ETF gekauft habe und nicht völlig unwissend in irgendeine Halbaktie reingestolpert bin. Das muss ich, glaube ich, positiv festhalten. Auf der anderen Seite, jetzt nur den DAX zu nehmen, das würde jetzt meiner Anlagephilosophie heute nicht mehr entsprechen. Aber ich halte den auch noch. Also ich halte den tapfer und man muss sagen, bei aller Kritik, die auch immer wieder einprasselt auf Deutschland, deutsche Aktien und so weiter, hat er sich immerhin ganz gut entwickelt. Nicht am besten, aber hat sich ganz gut entwickelt und bleibt eine, ja, teils positive, teils negative Lektion in meinem Depot.
Was war denn dein letzter Trade?
Das müssten jetzt die Sparplanausführungen sein. Das heißt, die kontinuierlich laufenden ETF-Sparpläne, wahrscheinlich war das so in Richtung Vanguard All World, also relativ, sag mal, basic.
Wir nehmen das ja gerade Ende Februar auf. Das heißt, handelst du unter dem Monat im Augenblick nicht so viel oder sind deine Sparplanausführungen eher so am Ende des Monats?
Also die Sparplanausführungen sind tatsächlich etwas verteilt. Wenn ich in ETFs investiere, muss ich sagen, das ist zu 95% sind das einfach kontinuierlich laufende Sparpläne und in Einzelfällen, ja, gibt es dann mal so einen Einmalkauf. Auf der anderen Seite, was völlig flexibel passieren könnte, wären Einzelaktienkäufe. Habe ich auch gemacht in der Vergangenheit, beziehungsweise mache ich auch, aber sehr selektiv, sehr selten. Also auch da versuche ich sozusagen die Anlageprinzipien, die ja auch das ETF-Investieren so stark machen, also breit zu investieren, langfristig zu halten, kein Hin- und Her-Getrade. Und da kann es dann mal vorkommen, dass ich da auch mal irgendeine Einzelaktie kaufe, aber das ist ehrlicherweise eher selten der Fall. Da bin ich, glaube ich, der gemütlichere Anleger. Und es ist auch ehrlicherweise eine totale Zeitfrage. Also wenn mal ein Monat ein bisschen voller ist, wie beispielsweise, wenn man neu bei JustETF anfängt, dann bleibt nicht viel Zeit, dass ich da jetzt irgendwie stundenlang in eine Aktienanalyse gehe und da was kaufe.
Kannst du ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, weil wie du anlegst? Also wie sieht zum Beispiel deine Asset Allocation aus?
Wenn ich da aus der Vogelperspektive drauf gucke, würde ich sagen, die Anlageinstrumente sind so wahrscheinlich 65%, aktuell 70% in ETFs und dann sind es 30-35% in Aktien, beziehungsweise dann gibt es noch so einen kleinen Tagesgeldanteil nebenbei, dadurch, dass man da auch etwas an Zinsen bekommt. Aber der Großteil ist schon, ich sag mal, generell im Aktienmarkt investiert, also über ETFs im Aktienmarkt und dann auch über einzelne Aktien. Und das Ganze dann, wenn man aus der regionalen Brille drauf schaut, dann ist das relativ dicht orientiert an den großen ETFs und Indizes, die dann in der Regel ja Marktkapitalisierungsgewichte sind. Entsprechend hat man einen relativ großen US-Anteil. Den habe ich persönlich auch. Ich habe ihn aber etwas abgemildert. Also meine Investitionen sind dann noch etwas stärker auch auf die anderen Regionen der Welt verteilt, sodass ich jetzt nicht so ein US-Gewicht habe wie im MSCI World. Das liegt, glaube ich, bei knapp 70% aktuell. Bei mir würde ich schätzen, sind es vielleicht so 50%. Immer noch viel, aber es sind eben nicht die 70%.
Gleichzeitig ist ja auch immer so eine Abwägung von einerseits Risiko und auf der anderen Seite Rendite. Also je geringer natürlich auch wiederum der Anteil am gerade einfach sehr erfolgreichen US-Aktienmarkt, umso weniger Rendite hat man ja. Also da muss man eben dann einfach ein Stück weit abwägen. Es gibt ja auch viele, die uns zum Beispiel schreiben, oh, Emerging Markets, das läuft ja schon seit Jahren so schlecht. Nee, gehen wir weg damit. Was eben andere wieder eben nutzen, um das ein Stück weit auszugleichen, eben dieses hohe Gewicht der USA.
Ja, total. Und diese Diskussion, also ich erlebe die ja auch, oder ich schaue mir diese Themen auch an. Und die sind, glaube ich, enorm spannend. Weil, also da sind auch sehr viele unterschiedliche Aspekte, die man berücksichtigen kann. Was ich nur immer ermutige, ist, dass man Anlageentscheidungen nicht damit begründet, was die Performance der letzten 5 Jahre war. Wenn du auch diesen Emerging Markets Bereich ansprichst, also gefühlt starten 80-90% der Argumente damit, es läuft ja gerade nicht, warum soll ich denn überhaupt dort investieren? Und es kann ja sein, dass am Ende das Ergebnis ist, ich schaue mir das an und ich investiere dort tatsächlich nicht, weil natürlich sind dort höhere politische Risiken. Wir haben da ein China-Anteil und auch dort gibt es durchaus, sag ich mal, rechtliche Themen einfach oder auch drohende geopolitische Themen. Also alles, überall Haken dran, die Risiken gibt es definitiv. Aber diese Argumentation, wenn etwas schlecht gelaufen ist, investiere ich nicht, die könnte man eigentlich auch genauso ins Gegenteil umkehren, nämlich konträr zu investieren, antizyklisch zu investieren. Das zeigt einfach die Historie sozusagen, dass keine Region für immer und ewig outperformt und keine Region liefert für immer und ewig eine Underperformance. Am Ende kann jeder und sollte auch jeder eigene Anlageentscheidung treffen, eigene Gewichtungsentscheidungen. Aber zumindest sich bewusst sein, welche, sag ich mal, Denkfehler wir alle machen, wo wir einfach zu neigen und nicht mit solchen Dingen zu argumentieren oder seine eigene Geldanlage oder Altersvorsorge darauf basieren zu lassen, was die letzten 3 oder 5 Jahre passiert ist oder vielleicht noch schlechter das letzte Jahr, was ständig passiert. Ja, das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe, das zu transportieren.
Wie sieht's mit anderen Anlageklassen aus? Also du hast jetzt hauptsächlich von Aktien-ETFs und Tagesgeld gesprochen. Hast du sonst noch irgendwie Rohstoffe, Krypto, Anleihen im Depot?
Was das angeht, bin ich sehr reduziert. Ich habe noch Immobilienaktien, also über REITs habe ich letztendlich da einen kleinen Teil abgebildet, aber das ist irgendwo im geringen einstelligen Prozentbereich. Anleihen finde ich prinzipiell okay und auch interessant. Der Tagesgeldteil ist relativ ähnlich zu dem Ansatz, wie ich in Anleihen gehen würde, also in kurzlaufende Anleihen, die eine gewisse Verzinsung versprechen. Ich habe es aktuell über Tagesgeld abgebildet. Man könnte es aber auch so, ja, über einen Anleihenteil sicherlich replizieren und dann wäre das wahrscheinlich die Größenordnung, ja, vielleicht so 5% des Depots. Rohstoffe habe ich selber nicht im Depot, einfach weil ich persönlich, sag ich mal, produktive Assets mehr mag, auch wenn Rohstoffe durchaus aus Diversifikationsgesichtsgründen, Risikovermeidung schon, glaube ich, ihren legitimen Platz haben. Kryptowährungen, heiß diskutiertes Thema. Ich habe keine. Ich beschäftige mich natürlich seit Jahren mit diesem Thema, weil wenn man investiert, kommt man an dem Thema nicht vorbei. Wo stehen Kryptowährungen? Wo steht der Bitcoin im Speziellen? Ich habe mir das Thema auch schon immer wieder angeschaut, aber ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich mir nicht so sicher bin, wie viele Bitcoin-Anhänger sich sicher sind, dass der Bitcoin immer weiter durch die Decke gehen wird. Und da kann man auch mit historischer Performance argumentieren. Das ist eine Argumentation, bei der ich eher vorsichtig bin. Wenn man glaubt, das wird das ablösende Geldsystem sein, dann kauft man sich wahrscheinlich eher einen Bitcoin. Soweit bin ich persönlich noch nicht, auch wenn man sicherlich einige Vorteile im Bitcoin-System sehen kann. Ja, also immer spannende Diskussion. Und ein ganz genereller Punkt, der, glaube ich, aber auch viele meiner Anlageentscheidungen prägt, ist, dass ich sehr skeptisch bin, wenn etwas zu sehr gehypt wird. Und ich merke, das ist vielleicht eine natürliche Neigung, die ich habe. Die kann manchmal von Vorteil sein, die kann aber auch manchmal von Nachteil sein. Wenn alle darüber sprechen, dass irgendetwas nur noch durch die Decke geht, alle reden über das gleiche Asset, alle reden nur darüber, dass der Bitcoin wieder ein neues Allzeithoch hat und dass man doch jetzt investieren müsste, intuitiv ist das der Punkt, wo ich sage, ja, dann mache ich es auf keinen Fall.
Okay, dann schließt sich für mich die Frage an, hast du Nvidia im Depot?
Nein, auch nicht als Einzelaktie. Ich habe es mir tatsächlich mal angeschaut und man könnte jetzt sagen, hätte, Fahrradkette. Ich habe es mir vor 2-3 Jahren angeschaut und fand es da okay bewertet. Für mich sieht die Aktie seit 2 Jahren zumindest optisch zu teuer aus. Die grundsätzliche Problematik ist, dass einfach enorm viel Optimismus eingepreist ist. Einen wesentlichen Teil des Optimismus, muss man ehrlich sagen, konnte das Unternehmen liefern. Ob es weiter der Fall ist, das steht, glaube ich, noch in den Sternen bei der Bewertung. Irgendwo Kursumsatzverhältnis gerade deutlich über 30. Das sind halt so ein paar, ja, auch, glaube ich, anlagephilosophische Fragestellungen, ob man in so optimistisch bewertete Aktien reingehen möchte. Was nichts darüber aussagt, dass ich vollständig daran glaube, dass das ein gutes Unternehmen ist.
Was ist denn dein Ziel mit deinem Depot? Was ist dein Sparziel?
Also ich habe mir noch nie irgendwie ein gewisses finanzielles Ziel gesetzt oder irgendein Zeitlimit. Also meine Erfahrung ist auch, dass ein Depot, schon wenn es erstmal aufgesetzt ist, wenn es hoffentlich auch wächst, und das ist natürlich immer mal schwankend, davon sollte man sich auch nicht zu sehr abhängig machen oder die eigene Stimmung, Aber prinzipiell, finde ich, hilft es, wenn man einen langfristig steigenden Trend sieht, und der hilft mir schon jetzt. Und es klingt vielleicht relativ platt, so der Weg ist das Ziel, aber genau das merke ich eigentlich beim Depot. Also wenn man merkt, man wird selbstsicherer, es findet ein gewisser Vermögensaufbau statt und es gibt da eine Sicherheit, die man im Depot hat, auch wenn man sie nicht anfassen muss. Vielleicht wird man sie irgendwann anfassen müssen und dann hat man sie. Aber genau das ist eigentlich schon das Ziel, das im Hintergrund zu haben und das einfach als ja, Sicherheit zu nehmen, die ich schon jetzt als Sicherheit empfinde.
Podcast oder YouTube?
Mittlerweile YouTube.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Hamburg oder München?
Da ganz klar Hamburg, auch wenn München schön ist.
Berge oder Meer?
Muss ich dann auch mit dem Meer gehen.
Gold oder Krypto?
Old School, also Gold.
Anleihen, ETF oder Tagesgeld?
Aktuell Tagesgeld.
Ein Depot oder mehrere?
Eins reicht.
Thesaurierend oder ausschüttend?
Thesaurierend.
Aktien oder ETFs? Schwierig.
Ja, beides gut. Ich gehe aber im Zweifelsfall auf die ETFs. Ja.
Allwetterportfolio oder Core Satellite?
Ja, Core Satellite gefällt mir gut.
Faktor Investing oder Themen-ETF?
Da bin ich eher der Faktor-Typ.
Buy and Hold oder Daytrading?
Ganz klar, Buy and Hold.
MSCI World oder FTSE All World?
Da nehme ich den FTSE All World. Mein letzter Trade.
Ich habe es ja eingangs erwähnt, du bist als Aktienrebell unter anderem auf YouTube unterwegs. Bist du ein Finfluencer?
Ich glaube schon. Also gegen diese Begriffsfindung, da wehren sich viele und niemand schreibt sich das, glaube ich, selber gern irgendwie als Label drauf. Aber ich sag mal, wenn man mal in diese Bedeutung des Wortes schaut, also ist ja irgendwie diese Kombination aus Finanzen oder Finance und Influencer und Influence, also Leute zu beeinflussen, ehrlicherweise muss man sagen, das wird passieren. Das wäre, glaube ich, verkehrt, das abzustreiten. Deswegen, kurz gesagt, ja, wahrscheinlich bin ich's, auch wenn ich mich selber ungern so bezeichnen wollen würde.
Warum hast du denn überhaupt damit angefangen?
Grundsätzlich, weil ich diese riesige Spanne gesehen habe zwischen dem, wie Menschen anlegen oder wie Menschen Geldanlage verstehen, beziehungsweise es auch einfach nicht verstehen und was wir eigentlich an Wissen da haben. Weil auch, also viel von dem Wissen, was wir ja auch heute nutzen, ist ja nicht so, dass es in den letzten 5 Jahren geboren worden wäre, sondern das ist eigentlich Wissen, das es seit Jahrzehnten in der Finanzwissenschaft gibt und ganz simple Prinzipien. Und da fängt es ja auch teilweise dabei an, wenn man sich Strukturen anschaut, wie Geldanlage gelebt wird. Und damit meine ich, dass man beispielsweise, vielleicht hat man einen Steuerberater und der hat mal so irgendwie so einen ganz klugen Geheimtipp, wo man gerade Geld reinstecken sollte. Man geht zur Bank und der Bankberater, uneigennützig wie er ist, schlägt die Produkte vor, die vielleicht die besten Gebühren abwerfen. Das will ich gar nicht verallgemeinern. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, da gibt es auch durchaus gute, aber sich bestimmter Interessenskonflikte überhaupt mal bewusst zu sein, darüber aufzuklären, und das fand ich, das war und das ist noch zu wenig der Fall, wenn man sich einfach die Praxis anschaut, das zu ändern, das ist die Hauptmotivation gewesen und ist sie immer noch.
Warum jetzt Just ETF?
Wenn man sich anschaut, was Just ETF macht, ich glaube, ich habe so wahrscheinlich 2015 oder so das erste Mal selbst Just ETF genutzt, also auch die ETF-Suche und sogar eigene Videos drumherum erstellt, also welche Kriterien sind die besten, wie findet man die besten ETFs, das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Bedarf, wenn man selbst seine Geldanlage aufbaut und selbst in ETFs investiert. Von daher, ich kannte die Produktsicht und diese ganze Content-Sicht, die Wissensvermittlung, die auch immer mehr dazugekommen ist, die zeichnet, finde ich, Just ETF aus. Und in Summe bekommt man da, glaube ich, ein super spannendes Produkt dargeboten und hilft es einfach, Geldanlage besser zu machen, Anlegern bessere Geldanlage zu ermöglichen, so würde ich es mal formulieren. Und das ist ziemlich deckungsgleich mit dem, wie ich damals angefangen bin. Just ETF hat da einfach einen großen Namen aufgebaut, viele Möglichkeiten aufgebaut. Und deswegen, ja, finde ich sehr spannend, sozusagen diese Mission dann auch bei Just ETF irgendwo weitertragen zu können, einfach mitgestalten zu können und auch Dinge, die ich selbst als Nutzer kenne, mitgestalten zu können.
Du hast bisher jetzt einen Blick eher zurückgeworfen in die Vergangenheit und was dich verbindet. Aber was stellst du dir denn für die Zukunft vor? Was ist deine Mission oder Vision für Just ETF?
Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen eigentlich erstmal ihre Geldanlage irgendwie angehen könnten und dann womöglich auch in ETFs ein gutes Anlageinstrument finden, dann finde ich, ist das die Aufgabe und auch die Mission von Just ETF, das weiter zu fördern und da fundierte Anlageentscheidung zu ermöglichen. Und wenn man es dann noch weiter aufmacht, dann sollte das eigentlich auch europaweit der Fall sein. Und die Tools und das Wissen dafür zu liefern, dass das Ganze klappt. Und auch da kann man ja eine ganz breite Palette bedienen. Und das werden wir machen. Und das bietet, glaube ich, auch noch, also da haben wir viele Jahre viel Spaß vor uns, glaube ich.
Du hast vorhin ja auch gesagt, so ja, der Bankberater trifft ja auch nicht unbedingt so die besseren Entscheidungen. Also das ist ja das, worauf viele jahrelang auch vertraut haben. Okay, ich gehe zu meiner Bank und das sind Experten, die sagen mir, was ich machen muss und die wissen das am besten. Aber die sind ja auch nicht unbedingt weniger biased, diese ganz grundsätzliche Finanzbildung, das Finanzwissen und dem zu erkennen, zu unterscheiden, welche Informationen sind wahrscheinlich valide und welche nicht. Wie erkenne ich irgendwie möglicherweise solche Red Flags? Wo kann das stattfinden? Ist es die Schule möglicherweise? Aber wenn ich jetzt sage, okay, das soll in der Schule gemacht werden, naja, irgendwann ist die Schulzeit halt auch vorbei und dann entwickelt sich die Welt weiter. Also so vor 20 Jahren war Krypto halt noch überhaupt kein Thema. Dementsprechend kann das auch in der Schule nicht beigebracht werden. Also ja, was ist deine Position dazu, wie man Finanzbildung besser gestalten kann?
Sehr große, aber auch wichtige Frage. Einfach, wann fängt man an und wie setzt man da auch die richtigen Rahmenbedingungen? Sicherlich aus einem politischen Ansatz nochmal anders gestrickt, weil man da, ja, man muss auch sehr viele Interessenskonflikte vermeiden. Aber schauen wir auch mal auf diesen schulischen Aspekt. Das höre ich schon oft und gibt es ja auch in anderen Themen. Also wann sollten Kinder lernen, sozusagen wie Steuern funktionieren? Ich komme aus der Schule und kann eine Gedichtsanalyse schreiben, aber weiß nicht, wie Steuern funktionieren. So ein, glaube ich, geläufiger Spruch. Ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen, weil die eine Frage wäre, interessieren die Leute oder die Schüler sich wirklich dann schon dafür? Oder glauben wir, sie müssten sich dafür interessieren und wir drängen ihnen das Wissen auf? Aber ja, vielleicht schalten sie einfach auch auf Durchzug. Also aus eigener Erfahrung in der Schule kann das auch bei Themen mal passieren. Und die andere Seite auch, wer transportiert denn das Ganze? Also ist das am Ende etwas, was vielleicht, ich sag mal, von irgendwelchen Lobbyverbänden gekapert wird? Da bin ich sehr vorsichtig. Also das wirklich strukturell klug aufzusetzen. Und am Ende glaube ich einfach, und auch jüngere Generationen sind hervorragend, glaube ich, daran in Informationsbeschaffung. Und wenn Informationen geliefert werden, beispielsweise auf YouTube, dann ist das ein enorm guter Weg, habe ich das Gefühl, wie das jetzt schon funktioniert, also wie Menschen sich diese Informationen suchen, sobald sie bereit sind und sich auch dafür interessieren. Man muss ja auch sagen, als Schüler hat man in der Regel jetzt nicht die großen Geldbeträge rumliegen, die in ETFs verfrachtet werden sollten. Und vielleicht kann man auch dafür argumentieren, dass ein Schüler, wenn er Geld hat, das in ganz andere Dinge stecken sollte. Also Ausbildung, Bildung, vielleicht Reisen, Erlebnisse. Ich glaube, das bringt auch langfristig noch einen höheren Return, gerade als Schüler, als sich jetzt unbedingt dann vielleicht schon direkt wieder Gedanken um die Altersvorsorge zu machen. Gern dann ein paar Jahre später, so vielleicht auch wenn man ins Berufsleben einsteigt, macht das, glaube ich, total Sinn.
Zumindest hat man als Schüler schon wirklich einen sehr, sehr langen Anlagehorizont. Das ist ja durchaus von Vorteil.
Total. Also höre ich auch immer wieder, ne? Menschen, die anfangen anzulegen und sich eigentlich ärgern, dass sie es zu spät gemacht haben. Ich würde es ihnen nur nicht, also als jemand, der selber Geldanlage total wichtig findet, ich persönlich glaube nicht, dass man es den Leuten aufdringen muss, aber zumindest, dass wir dafür sorgen müssen, dass auch gute Informationen verfügbar sind.
Und da merke ich für mich auf jeden Fall auch, dass mir diese Verantwortung, die ich habe, wenn ich für Just ETF vor der Kamera stehe und etwas erkläre, die ist mir schon sehr bewusst, dass eben Menschen ja auf Basis der Informationen, die ich gebe, unter Umständen ihre Anlageentscheidungen treffen.
Ich glaube, es ist sehr gut, sich der Verantwortung bewusst zu sein. Weil wenn man das nicht ist, dann ist man, glaube ich, sehr leichtfertig damit, welche Informationen, welche Dinge man einfach mal so raushaut. Und das kann ja super funktionieren, reichweitentechnisch. Also wenn wir sagen, es geht einfach nur darum, mehr Reichweite zu erzielen, und je mehr Leute das schauen, das ist so unser Qualitätskriterium. Das kann es nicht alleine sein, weil das wäre mir viel zu dünn. Und diese Verantwortung, die spüre ich auch und man kann sie auch nicht wegwischen. Also es gibt ja auch den Disclaimer, und der ist ja auch richtig und der ist auch wahr, dass es hier keine Anlageberatung ist. Keiner kann hier auf individuelle Situationen schauen. Also welches Wissen ist vorhanden? Wie viel Geld ist vorhanden? Was sind eigentlich die persönlichen Präferenzen? Was sind die persönlichen Anlageziele? Das ist die Aufgabe und muss es auch sein, von jedem Einzelnen zu schauen, wie man das optimal gestaltet. Nichtsdestotrotz müssen wir uns auch bewusst sein, dass das natürlich einen Impact hat. Und ich würde mich eben auch wundern, wenn jemand Inhalte online stellt und denkt, damit keinen Impact zu haben. Also warum macht man es dann? Kann man sich auch kritisch fragen. Ja, ich stelle mir immer vor, einfach jeder aus meiner Familie, aus meinem engen Umfeld, der schaut alles, was ich mache und handelt danach. Könnte ich das guten Gewissens vertreten oder nicht? Und solange ich das vertreten kann, und das konnte ich bisher glücklicherweise immer vertreten, ist das so ein eigener interner Gradmesser. Der natürlich nicht heißt, dass man vielleicht alles immer 100% richtig macht oder dass man nicht vielleicht nach 2 Jahren denkt, ach, da würde ich mal vielleicht meine Gewichtung doch ein bisschen abändern. So, das sind auch keine Fragestellungen, wo es ein richtig oder falsch gibt. Und dann finde ich es aber auch wichtig, da zumindest Pro und Contra aufzuzeigen. Was spricht denn dafür? Was spricht dagegen? Welche Argumente sind weniger valide? Oder wo gibt es auch historische Daten, die gegen etwas sprechen? Und die Entscheidungsfindung, und das aber auch explizit so zu benennen, die bleibt beim Anleger selbst.
So, für mich ist es auch sehr, sehr hilfreich, dass ich weiß, es gibt ein Team im Hintergrund. Also ja, Fehler können passieren, Fehler sind menschlich, aber wenn man dann noch eben ja gewisse Linien einzieht, dass es eben zum Beispiel immer noch jemanden gibt, der nochmal einmal draufschaut, bevor irgendwie was rausgeht, dass man sich austauschen kann und dass man eben auch viele Perspektiven einbringt. Auf der einen Seite diejenigen, die schon sehr viel Erfahrung haben und die irgendwie ein bisschen tiefer reingehen wollen, und auf der anderen Seite aber diejenigen, die gerade noch ganz am Anfang stehen und vielleicht ganz andere Fragen haben. Und da sehe ich auf jeden Fall bei uns sehr den Vorteil, dass wir eben als Team zusammenarbeiten können.
Total. Etwas, was ich selbst auch immer ein bisschen vermisst habe, quasi wenn man die Inhalte alleine aufbereitet, weil unterschiedliche Perspektiven immer enorm wertvoll sind, darin, wie man Dinge vielleicht inhaltlich aufzieht, aber ja, wie sie auch am Ende transportiert werden können, weil das eine ist der fundierte Inhalt, und auf der anderen Seite geht es darum, dass Leute das auch interessant finden, dass da einfach auch die richtigen Punkte richtig benannt werden, dass man nicht irgendeine Definition in den Raum schmeißt, die vielleicht man selber versteht, aber 90% der Zuschauer nicht. Und da muss man ja auch sagen, bei Just ETF, das ist jetzt eine Historie von über 10 Jahren, also das ist ja wirklich wahnsinnige, auch spezifische ETF-Expertise, die man da hat. Und das ist, glaube ich, ein wahnsinnig großes, ja, ein großes Asset, ein großer Mehrwert, den wir da geben können und natürlich auch immer bestmöglich versuchen zu geben.
Du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen, dass es einfach einen sehr großen Bedarf an Informationen gibt. Was ich sehe, ist, dass, wie du erwähnt hast, keiner Influencer sein will und auch keiner Finfluencer sein will, was ein Stück weit verständlich ist, weil es eben viel Kritik daran gibt, weil es unseriöse Finfluencer gibt, weil es Schneeballsysteme gibt, weil manche in Richtung Crash-Prophetie gehen. Aber es gibt ja auch die Guten. Und es ist eben auch wichtig, dieses Thema zu verbreiten, also über Finanzen zu sprechen.
Das ist, glaube ich, auch dieser Zwiespalt, weil es gibt total legitime Kritik, die ich auch selber äußere und auch geäußert habe. Weil es ist eigentlich Fluch und Segen zugleich. Einerseits, auch durch das Internet, kann ja jeder Finanzinformationen veröffentlichen. Und das ist positiv, weil wir das irgendwie demokratisieren und weil wir auf einmal viel mehr Informationen haben. Wir können sie auch gegenchecken. Ich habe nicht nur eine Quelle, da ich vertrauen muss, oder nicht nur dem Bankberater. Ich kann ins Internet gehen und bekomme da Informationen. Auf der anderen Seite, ja, jeder kann eben was veröffentlichen. Und da gibt es jetzt nicht immer die größten Qualitätsstandards. Und auch wenn man sich anschaut, wie womit manchmal Reichweite erzielt wird, oder das kann man sogar noch weiter drehen. Ich dachte ja auch früher immer, wenn Dinge in einem Buch stehen, dann gerade zu Finanzthemen, dann sind die ja auch so in Stein gemeißelt, dann wird sich das ja jemand gut überlegt haben. Und wenn man sich anschaut, wer da teilweise ja so ein paar Sachbücher im Finanzbereich, vielleicht eher im Crash-Prophetenbereich veröffentlicht, was da einfach wirklich für faktisch falsche Dinge drin stehen, dann finde ich das schon bedenklich. Und ich glaube, da muss es muss gute Finfluencer geben, die dagegen steuern. Die Leute mögen es auch, Menschen zuzuhören. Und dahinter steckt auch, dass man sich vielleicht mit dem eigenen Gesicht zeigt, was unangenehm sein kann, auch bei finanziellen Themen. Aber dass man versteht, wie eine Person drauf ist, der Finfluencer drauf ist, was er erzählt, wie, woher kommt vielleicht eine gewisse Expertise oder von mir aus einfach gewisse Erfahrungen, was sind auch die Werte, die dahinter stecken, und jemanden verfolgen zu können und zu merken, okay, der meint es hier ehrlich, der erzählt kein Bullshit und der dreht uns nicht alle 2 Wochen irgendein unnötiges Investmentprodukt an. Das baut, glaube ich, auch Vertrauen auf, und dieses Vertrauen ist total gut, und damit muss man auch sehr, sehr gewissenhaft umgehen. Ich glaube, in keinem Fall erreichen wir eine bessere Anlagekultur, wenn es nicht mehr Menschen gibt, die dafür irgendwo eintreten oder die Thesen auf den Tisch bringen, über die man mal diskutieren kann. Und gerade dieses finanzielle Thema, das im eigenen Umfeld zu besprechen, ist ganz oft eine viel größere Hemmschwelle, als das vielleicht mal von anderen zu hören oder das vielleicht anonym im Internet tun zu können oder da auch ja thematischen Austausch zu haben. Wer hat denn Leute in einem Umfeld, wo man sich die Frage stellen kann, was ist die richtige Beimischung zum MSCI World? So, das ist eben eine spezifische Frage, die ist wichtig und die ist interessant, aber in vielen privaten Umfeldern und auch in meinem eigenen privaten Umfeld, da gibt es nicht so viele Menschen, mit denen ich das diskutieren könnte. Und dafür bietet das Internet einen guten Raum und am Ende auch Finfluencer oder Menschen, die dafür stehen, die das eben nicht einfach mal so machen und aus der Laune heraus irgendeine Antwort rausposaunen. Wenn wir diesem Anspruch folgen, können wir davon ausgehen, dass da auch im Zweifelsfall die besseren und die valideren Antworten bei rumkommen, die auch besser durchdacht sind. Und das ist ein wahnsinniger Mehrwert. Und man muss ja auch sagen, zum größten Teil auch völlig kostenlos. Also, dass man einfach kostenlos valide und gute Informationen bekommt. Und deswegen, den Punkt finde ich enorm wichtig, dass wir da nicht in dieses Bashing verfallen, sondern vielleicht auch eher gerade die wir gut finden, eigentlich umso mehr supporten sollten. Kann ja in alle möglichen Arten und Weisen sein. Und gerne weiter kritisch da sein, wo man auch kritisch sein sollte.
Wie erkenne ich die Guten? Wie unterscheide ich die von den Schlechten? Was sind vielleicht Red Flags?
Ein Riesenpunkt, den ich für mich festgestellt habe, den ich bei anderen beobachte oder sehen möchte, ist Integrität. Also put your money where your mouth is. Also ist das sozusagen die Anlagephilosophie, die man auch selber verfährt? Oder würdest du am Ende von der Finfluencer-Person oder von sozusagen dem Finfluencer selbst Dinge hören, wo er sagen würde, naja, am Ende meine Familie und meine Freunde, die sollen es aber lieber anders machen. Und diese Integrität, vielleicht auch über nicht nur über Monate, sondern über Jahre aufrechtzuerhalten, die finde ich schon sehr wichtig, weil ich glaube, wenn jemand erstmal da integer rangeht und das Ziel hat, eine gute Geldanlage selber aufzubauen, Wissen dafür zu vermitteln, dann habe ich schon das Vertrauen, dass es passiert. Wenn man Fehler macht, dass die Fehler aufgearbeitet werden und dass man den nicht einfach wegwischt oder sich in immer weitere Ausreden flüchtet, warum man doch, wenn man einen eigenen Fonds anbietet, eigentlich eine viel bessere Performance erwischt hätte, aber in dem Jahr ist leider das dazwischen gekommen, da ist das dazwischen gekommen. Einfach eine ehrliche Aufarbeitung. Und dann geht es vielleicht noch gar nicht mal darum, dass diese Person jemand sein muss, die 20 Jahre mit Doktortitel sich nur über wirtschaftliche Themen auseinandergesetzt hat oder sich damit beschäftigt hat. Aber auf der anderen Seite kann es ja auch interessant sein, wie starte ich irgendwie als Neuling? Und dann finde ich das total legitim, Erfahrungen zu teilen, solange das ehrlich passiert, transparent passiert und dass man da auch Input ist und auch eigene Fehler einsieht, weil Geldanlage ist nicht immer trivial, Verständnis von Börse und den Mechanismen ist nicht immer trivial. Da brauchen wir auch Austausch und dafür einfach offen zu sein. Und die andere Seite, sozusagen die Red Flag-Seite, es scheint manchmal, glaube ich, sehr offensichtlich, wenn man selber in dem Thema drinsteckt, aber dieses schnell Reichweitversprechen. Ich kann Instagram öffnen und ich sehe gefühlt innerhalb von einer Stunde wieder irgendein Versprechen, 4% pro Monat Verzinsung, Rendite und garantiert. Aber wenn es dann auch mal um die Inhalte geht, wie das denn passieren soll, dann wird das ganz dünn. Also diese Versprechen, immer wenn es zu reißerisch wird, sehr, sehr vorsichtig sein und auch auf Interessenskonflikte achten. Also wenn jemand da jetzt seinen eigenen Fonds empfiehlt, der dann ja 2,5% pro Jahr kostet, ein aktiv gemanagter Fonds, vielleicht läuft es super, vielleicht ist das der Wunderfonds, aber genau auf solche Interessenskonflikte zu schauen oder tiefer zu bohren, andere Meinungen einzuholen, das sind wahrscheinlich die größten Red Flags, wo man dann auch die größten finanziellen Schäden hoffentlich abwenden kann.
Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP zeigt sich ja ganz gerne mal mit Finfluencern. Er hat schon ein paar Mal einige von ihnen nach Berlin ins Ministerium eingeladen, hat dort mit ihnen diskutiert über finanzielle Bildung. Und ja, ich glaube, man kann schon sagen, er hat auch mit ihnen posiert. Währenddessen haben die Grünen, die ja auch sein Koalitionspartner sind, offenbar vor, Finfluencern den Geldhahn zuzudrehen. Zumindest lässt sich das aus einem Positionspapier herauslesen. Dort heißt es nämlich, dass sie ein europaweites Werbeverbot für unter anderem Finanzprodukte durchsetzen möchten. So steht es jedenfalls in einem Handelsblatt-Artikel. Jannis, was hältst du denn von diesem Vorstoß?
Also der Vorstoß ist natürlich spannend. Der knüpft eigentlich nahtlos an unsere Diskussion an. Und man muss ja auch sagen, wir besprechen ja auch immer wieder intern Themen. Und das ist jetzt etwas, wo da ist mal so eine Idee geäußert, so nach meinem politischen Verständnis. Und das ist jetzt nichts, was in Stein gemeißelt ist. Und manche stürzen sich dann schon drauf und meinen alle Schreckensszenarien an die Wand. Auf der anderen Seite ist ja auch ein relevanter Punkt, nicht erst darüber zu sprechen, wenn, sag ich mal, das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern rechtzeitig, wenn man vielleicht auch noch einen Unterschied machen kann. Und entsprechend finde ich schon, dass das Thema eine Relevanz hat. Und eine gewisse Skepsis, muss ich zugeben, habe ich da auch. Also das zu verbieten, die Frage wäre ja, will ich damit quasi komplettes Finfluencer-Dasein unmöglich machen? Also die Frage ist, wofür darf ich am Ende werben? Wie darf ich meine Reichweite monetarisieren, beziehungsweise der oder die Finfluencerin? Wie darf das passieren? Wenn ich nicht für Finanzprodukte werben darf, wird das eben erfahrungsgemäß relativ schwierig. Und wenn es da keinen finanziellen Gegenwert gibt, muss man realistisch sagen, einfach nur aus der Freude daran werden es vielleicht einige machen, aber ein Großteil nicht. Da sehe ich schon ein großes Problem, weil ich ja vorher gesagt habe, ich sehe viel Mehrwert darin. Finfluencer tragen einen enorm großen Teil zur Finanzbildung bei und einen wahrscheinlich größeren Teil, als es Politik bisher beispielsweise getan hat oder vielleicht auch als es die Schule getan hat. Und deswegen sehe ich nicht, dass wir da alles verbieten sollten. Es gibt ja einige schwarze Schafe, es gibt Dinge, die laufen da nicht gut. Aber zu sagen, weil das der Fall ist, da jetzt, sage ich mal, undifferenziert draufzuhauen und zu sagen, wir verbieten das alles, da wäre ich sehr vorsichtig, weil ich immer noch einen positiven Nettoeffekt sehe. Der ist vielleicht weniger stark oder weniger gut messbar. Was machen denn eigentlich Finfluencer für gute Dinge und wie haben sie dazu beigetragen, dass sich die Finanzbildung so entwickelt? Ich glaube, man darf es nicht unterschätzen. Und diese Fälle, wo Leute Geld verlieren, vielleicht durch Finfluencer, die sind schmerzhaft, die tun weh und da sollte man rangehen. Ob das jetzt ein Verbot sein muss, da bin ich eher skeptisch. Auch wegen der Probleme in der Umsetzung. Wie machen wir das denn beispielsweise? Oder wer entscheidet dann, für was man werben darf oder nicht? Und man muss ja sagen, wir haben jetzt auch schon ein paar Regularien. Aber dann könnte man ja vielleicht mal gezielter anfangen. Ich will da auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber dann wird für unregulierte Börsen geworben, die dann irgendwo im Ausland sitzen, wo keine deutsche Institution drauf guckt. Da würde ich dann vielleicht mal anfangen. Schnell Reichwert versprechen, wo ich immer wieder verwundert bin, also selber auch verwundert bin, warum können die Leute das online einfach so rausposaunen, wo jeder mit halbwegs Sachverstand weiß, das ist Bullshit. Das dürfte es nicht geben, das verstehe ich total. Aber da muss es da irgendwo klar definierte Regeln geben und keine Willkür nach dem Motto, der eine gefällt mir oder der andere gefällt mir nicht. Also was sind die Kriterien, falls man so vorgehen möchte? Und Politiker haben natürlich auch einen harten Job vor sich und ich weiß nicht, inwiefern sie auch selber die Expertise besitzen, um das irgendwie richtig aufzusetzen. Ich hoffe, dass da genug Leute mit Expertise teilnehmen an so einem Prozess. Aber wenn man sich teilweise Diskussionen anschaut rund um die Aktienrente von mir aus auch, wo ich gar nicht sagen will, nur weil ich Aktien gut finde, muss es jetzt zwangsläufig eine Aktienrente geben oder da ist alles toll dran. Aber die Argumente, die da teilweise ins Feld geführt werden, da merkt man, da fehlt Verständnis für die Börse. Und ich bin mir sicher, dass da ganz vielen das Verständnis für Social Media fehlt. Denen fehlt das Verständnis für Influencer-Marketing. Und da muss man schon kritisch hinterfragen, wer da gerade Gesetze für wen macht. Und deswegen hoffe ich, dass da ein differenzierterer Ansatz gefahren wird, als jetzt nur ein blankes Verbot und Finfluencing dem Erdboden gleich zu machen.
Ich würde noch so auf so ein paar einzelne Aspekte gerne nochmal näher eingehen, die du gerade genannt hast. Also zum Beispiel, dass es ja auch an und für sich schon Regeln gibt. Da hat das Handelsblatt auch zum Beispiel Stimmen von der SPD eingeholt, wo dann auch gesagt wurde, ja, also erstmal gucken, ja, dass die Gesetze, die da sind, durchgesetzt werden. Zum Beispiel, dass man, wenn man für irgendwas wirbt, dann muss man da auch tatsächlich ja das kenntlich machen, wenn man dafür bezahlt wird und beispielsweise bei Affiliate-Links auch dazu schreiben, meinetwegen mit einem Sternchen. Es muss halt gekennzeichnet werden im Bereich von TV-Werbung oder auch Zeitungswerbung und so. Das ist ja sehr stark durchstrukturiert. Da sitzen Leute, die sehr genau wissen, was geht und was nicht. Und beim Bereich Influencer-Marketing ist es so, dass eben Leute da auch erstmal mit einsteigen können, die eben A, nicht die Strukturen dafür haben, nicht den Background dafür haben und auch einfach das Wissen gar nicht haben, das so umzusetzen. Von daher glaube ich, diesen Punkt da erstmal anzufangen, das, was schon da ist an Regulierung irgendwie umzusetzen, ist sicherlich auch ein sehr guter und sehr wichtiger Punkt.
Es findet kaum Kontrolle statt im Finfluencing. Also jeder kann seinen Instagram-Account aufmachen und auf einmal über Finanzthemen reden. Fluch und Segen zugleich. Und zugleich verschwimmt ja auch diese Ebene zwischen, was ist persönliche Meinung und persönlicher Inhalt und wo fängt dann auf einmal Werbung an. Also klar, wir kennzeichnen das auch, aber sicherlich in einem TV-Werbespot, da würde ich behaupten, da ist ein viel klarer, das hier ist gerade hier irgendeine TV-Sendung, eine Talkshow von mir aus und das hier ist gerade der Werbespot. Und das verschwimmt ja trotz dessen, dass man irgendwo Anzeige irgendwo hinschreibt. Aber das ist es, glaube ich. Wir haben schon bestimmte Regulierungen und die dann mal umzusetzen und man kann ja auch vor bestimmten Versprechen warnen. Das macht dann eine Verbraucherzentrale oder auch die BaFin schaut sich Dinge an. Vielleicht fehlen da auch manchmal Kapazitäten. Da würde ich mir denken, da muss sich viel mehr angeschaut werden. Dann lass uns doch da vielleicht mal ansetzen. Und dann gibt es da vielleicht auch Warnungen, die veröffentlicht werden. Oder auch umgekehrt, die Leute, die großen Versprechungen treffen, die schaffen damit ja auch eine gewisse Reichweite. Welche Reichweite haben denn Warnungen von der BaFin beispielsweise oder von der Verbraucherzentrale? Also das wäre ja auch super gut, wenn mehr Leute da irgendwie drauf aufmerksam werden. Und dann hast du auf einmal, glaube ich, einen ganz anderen Ansatzpunkt, als nur zu sagen, ach, lass es mal verbieten, weil wir da irgendwie die anderen Dinge irgendwie nicht umgesetzt bekommen. Und da bin ich völlig bei dir. Da haben wir, glaube ich, noch genug Nachholbedarf bei der aktuellen Rechtsprechung, die es ja gibt.
Ganz grundsätzlich finde ich aber ein Stück weit Regulierung gar nicht so schlecht. Einfach, dass man auch ein paar Leitplanken hat, wonach man gehen kann, eben um genau, was du auch sagst, so diese Red Flags eben besser klar zu machen und für die Menschen einfach klar ersichtlicher zu machen, welche Information ist valide und damit auch die guten Influencer, guten Finfluencer noch zu unterstützen und nicht nur zu sagen, alles, was da in dem Bereich Finfluencing läuft, ist schlecht. Vor dem Hintergrund ist auch ganz spannend, dass der Bundesverband für Influencer-Marketing nicht gesagt hat, boah, das ist alles komplett eine blöde Idee, sondern diesen Vorstoß durchaus sogar begrüßt hat.
Das ist, glaube ich, auch ein großer Irrtum, womöglich, dass man vielleicht, man ist wirtschaftsinteressiert, legt das Geld an und dann ist es so schnell gesagt, ach, alles an Regulierung ist schlecht. Ich glaube aber, wenn du, sage ich mal, in der Regulierung konform gehst, wenn du dir erstmal sicher bist, ja, wir gehören hier zu der guten Seite, dann stärkt das die gute Seite, glaube ich, weil sonst ist halt die gesamte Branche, um sie mal so zu nennen, gerät ja in Verruf. Und das ist, glaube ich, ganz oft so, dass du dann die schwarzen Schafe hast und dann sind alle vorsichtig und dann hören sie schon das Wort Finfluencer und denken, ah, okay, Risiko, irgendwelche schnell Reichweitversprechen. Und jeder, der das aber gut macht, der es besser machen möchte, der fällt sozusagen unter diesen Generalverdacht, weil es vielleicht gar keine Regulierung gibt oder weil es Regulierung gibt, sie wird aber nicht durchgesetzt oder gibt zu viele Umwege. Und in dem Sinne glaube ich auch, Regulierung könnte einem großen Teil gut tun. Also könnte den Konsumenten gut tun, aber könnte auch Finfluencern selbst gut tun. Vorausgesetzt, es gibt dann diese gewisse Differenzierung und da werden die großen Kollateralschäden vermieden. So, dann hat das, glaube ich, positive Effekte.
Absolut. Und ich glaube, was man zur ganzen Einordnung auch noch sagen müsste, ich habe schon Postings gesehen, so ja, werden jetzt alle Influencer arbeitslos und so erstmal so ein bisschen Panik mache auch ein Stück weit, weil man muss ja bedenken, das ist ein Positionspapier der Grünen hinsichtlich eines europaweiten Werbeverbots. Was bedeutet das? Das bedeutet, es geht um EU-Regularien. Der Hintergrund ist, muss man einfach sehen, ist die Europawahl. Da beginnt so langsam halt so der Wahlkampf einfach. Und da haben sich jetzt die deutschen Grünen positioniert. Bis das irgendwann mal tatsächlich vielleicht eine EU-Gesetzgebung ist, sieht das Ganze schon komplett anders aus, weil da ja ganz viele Leute, ganz viele Parteien, ganz viele Länder auch mitsprechen und sich beteiligen. Selbst wenn es da eine Regularie, eine Richtlinie geben würde, müsste die dann auch nochmal eben erst in den Ländern, in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Also bis da tatsächlich irgendwie was passiert, würde das auch noch sehr, sehr lange dauern und das würde auch komplett anders aussehen wahrscheinlich. Oder vielleicht nicht komplett anders aussehen, aber in vielen Stellen einfach anders aussehen als das, was da bisher schon so drin steht. Deswegen so diese Panikmache jetzt an diesem Punkt kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Finfluencer sind da einfach zentral betroffen. In dem Sinne reagieren sie vielleicht auch empfindlicher oder man muss sagen, für sie ist es auch ein willkommenes Geschenk, um selber da jetzt ihre Postings abzusetzen, was da nicht alles passiert. Ja, am Ende nichts oder wenig wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Trotzdem rechtzeitig in den Prozess einzusteigen und Finfluencer zumindest als ein Teil der Meinung auch zu hören. Also das finde ich auch gut, dass Finfluencer, die haben auch das Recht, sich für ihre eigenen Interessen stark zu machen. Aber es gibt mehrere Interessensgruppen. Das Thema ist ja auch gerade spannend und es ist eben auch ein Komplex, wo, glaube ich, auch so eine gewisse, vielleicht so ein bisschen eine negative Stimmung herrscht, wie Politik allgemein mit dem Thema Altersvorsorge und vielleicht finanzieller Unterstützung umgeht und dass da irgendwie nicht so richtig die Weichenstellung stattfindet, dazu die Leute zu ermöglichen, langfristig ihr Geld gut anzulegen. Ohne zocken, ohne hin und her traden und sonst was. Und das ist irgendwie jetzt so ein Punkt. Ne? Also dann kommt da irgendwie nicht so richtig die Unterstützung und dann folgt man vielleicht Finfluencern und findet auch viele gute und nimmt da viel Wissen mit. Und auf einmal soll auch das irgendwie weggenommen werden und dann ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Themengebiet in einem größeren Komplex.
Wo hast du denn eigentlich selber deine finanzielle Bildung her?
Gestartet ist es dann wirklich so im Studium, wo dieser erste Gedanke vielleicht kam und dann war das aber parallel. Also ich sag mal, das Studium, dann auch mit Finanzschwerpunkt, ehrlicherweise dann aber auch viel Vertiefung selber durch Bücher. Also da auch dann ein Dr. Gerd Kommer, das war mit eines der ersten Bücher, muss man sagen, einfach wahnsinnig gut, wie viele Mythen da erstmal entkräftet werden. Ich habe aber auch viel in der Breite durchgelesen, was ich damals auch spannend fand und dann mal geguckt, welche Richtung ich eher nachvollziehen kann. Und von der Richtung ist es dann eher Gerd Kommer, also ein wissenschaftliches Arbeiten, Argumente korrekt darlegen und sich auch da auf die Fakten zu konzentrieren.
Hast du vielleicht noch mal ganz konkret ein paar Tipps, welche Bücher oder Podcasts, abgesehen jetzt so von unseren man sich anhören oder anschauen kann?
Also als Bücher habe ich bereits, also Dr. Gerd Kommer, sein Buch Souverän investieren mit ETFs und Indexfonds, das kann ich sehr empfehlen. Und man muss auch sagen, die Ableger, die er noch gebracht hat, also wenn man sich andere finanzielle Entscheidungen anschauen will, die eine hohe Relevanz haben, beispielsweise die Frage kaufen oder mieten von einer Immobilie, vielleicht für manche etwas zu theoretisch, aber ich finde es sehr interessant als einen ja, gedanklichen Punkt sozusagen, an dem man sich mal so langhangeln kann oder einfach auch mal andere Argumente da reingegeben zu bekommen. Ich glaube, ganz spannend finde ich auch Dr. Andreas Beck, der in unterschiedlichen Arten und Weisen der E-Books veröffentlicht, da auch in Videos zu sehen ist, auch eine spannende ja, wissenschaftliche Perspektive. Um das noch zu ergänzen, auch wenn es eher so ein mainstreamiger Tipp ist, aber ich glaube, man muss, also das kann man wirklich beherzigen. Also diese ganze Seite Anlegerpsychologie, die bedient auch jemand wie ein Warren Buffett beispielsweise, der einmal im Jahr ein Shareholder-Letter schreibt. Und man kann auch sagen, also es gibt wahrscheinlich keinen größeren Investor und er hat die Güte, uns einmal im Jahr an seinen Gedanken teilhaben zu lassen. Und das ist schon spannend, wenn man das mal querliest. Klar ist dann auf Englisch, gibt ja auch deutsche Zusammenfassung. Aber es gibt ganz viele auch, sag ich mal, emotionale Punkte oder auch sehr viele demütige Momente, die selbst der erfolgreichste Investor der Welt teilt. Und das finde ich immer spannend zu sehen, wenn er da so ganz normal drüber schreibt und drüber schreibt, was er schon alles falsch gemacht hat.
Was war denn der Fehler, der Investmentfehler, aus dem du am meisten gelernt hast?
Ich glaube, der Fehler, der am teuersten war, weiß ich nicht, ob ich den schon mal irgendwo so benannt habe, aber ich habe mal, da war das noch ein bisschen früher, in ein Bitcoin-Zertifikat ein bisschen Geld reingepackt, weil ich dachte, ja, zumindest mal dabei sein mit einem ganz kleinen Prozentteil. Und das war wahrscheinlich so, weiß nicht, 2019 oder so, also auch nicht ganz früh, aber auch schon so, dass man da wahrscheinlich jetzt ein 10x oder so dran schreiben müsste. Und dieses Zitat hatte die Eigenschaft, dass es irgendwann einfach ausgelaufen ist und das Geld zurückgezahlt hat, was gerade da war, als der Bitcoin noch ziemlich am Boden lag. Und dann dachte ich auch, ja gut, so sehr hat es mich jetzt auch nicht interessiert. Und gerade danach ging quasi dieser ganze Hype los. Aus einer finanziellen Sicht, was die entgangenen Gewinne wären, müsste ich sagen, wäre das wahrscheinlich so der größte Fehler. Und ansonsten würde ich da auf mein allererstes Investment zurückkommen, beim DAX-ETF, einfach diesen Home-Bias möglichst schnell rauszukriegen. Also zu glauben, ja, weil ich halt jetzt zufallsbedingt in Deutschland geboren bin und hier aufgewachsen bin, müsse ich auch in deutsche Aktien investieren. Ist kein guter Investmentratschlag. Haben wir ja darüber gesprochen, dass das Investment prinzipiell jetzt okay und auch ganz gut gelaufen ist. Aber sinnvoller ist es, da wirklich auf die globale Sicht zu schauen. Und auch bei den ganzen medialen Nachrichten, die man sieht, da dreht sich bei den Wirtschaftsnachrichten wahrscheinlich 80% rund um die deutsche Wirtschaft. Aber die deutsche Wirtschaft ist vielleicht 1, 2, 3% der Weltwirtschaft und die steht uns als Anleger offen. Das ist ja auch das Schöne. Und das würde ich sagen, war damals ein Fehler, auch wenn er mich nicht viel Geld gekostet hat, wo ich aber die Learnings draus gezogen habe und auch immer wieder ziehen würde, da globaler zu investieren und diesen Home-Bias da gegen diesen anzukämpfen.
Jannis, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, hat mich gefreut, gerne wieder.
Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF, den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.